Ja, heute geht es nicht nur um Brand Building, sondern es geht um ein ganz wichtiges Thema, und zwar um Markenrecht. Und Markenrecht, da habe ich mir heute einen ganz, ganz besonderen Gast eingeladen, den Rolf, und da werden wir uns gleich mehr dazu hören. This is Brandonaut. Brand Building, Marketing and Creative Campaigns. Welcome to the show. Heute ist der Rolf bei mir in der Sendung und ich finde es fantastisch, dass er zugesagt hat, denn Rolf ist einer, ich habe das noch nie erlebt, ein Markenanwalt, der sich wirklich bemüht, also wirklich bemüht, sich selber arbeitslos zu machen. Habe ich noch nie erlebt, denn er zeigt nämlich alle seine Tricks, er zeigt sie alle in seinem YouTube-Kanal, er zeigt, wie man selber eine Marke anmeldet, selber die Recherche macht, alles selber macht. Und ganz zum Schluss ist er trotzdem nicht arbeitslos. Und das werden wir heute mal ergründen, woran das liegt und warum er so offen mit all seinen Geheimnissen umgeht und was überhaupt dahinter steckt. Ich freue mich auf dich, Rolf. Schön, dass du da bist. Sag mal, wer du bist.
Ja, vielen Dank, Bernhard, dass ich hier dabei sein darf. Finde ich echt cool. Wer bin ich? Ich bin Patentanwalt in Köln, am schönsten Platz in Köln, dem Barbarossa-Platz. Der ist nicht der schönste, da gibt es nämlich ein McDonald's und alles Mögliche, Sonnenstudio und so. Aber wir sind in der 12. Etage und haben einen ganz tollen Blick über ganz Köln. Also wer immer möchte, kann gerne mal vorbeigucken und Panoramablick über Köln genießen. Ja, da bin ich Patentanwalt in einer mittelgroßen Patentanwaltskanzlei. Wir betreuen etwas über 4.500 Marken und 6.500 Patente und auch ein paar Designs, sind hier 5 Patentanwälte, 12 Angestellte und damit so eine etwa mittelgroße Kanzlei. Und du hast schon angesprochen, ich bin wahrscheinlich etwas ungewöhnlich unter den Patentanwälten, betreibe einen YouTube-Kanal, einen Podcast und tummel mich auch gerne auf allen möglichen Amazon- und eBay-Veranstaltungen, so wie du auch, ne?
Ja, genau. So haben wir uns ja auch kennengelernt. Genau. Und finde ich echt toll. Also vor allen Dingen, das passt ja wie Faust aufs Auge hier in unserem Brandbuilding-Podcast, dass wir jetzt mal über Marken- und Patentrecht reden. Denn es gibt da so viel spannende Sachen und auch Sachen, die natürlich auch wichtig sind. Ich freue mich wirklich. Jetzt habe ich ein so ein Ding. Also ich steige gleich mal ein mit einer ungewöhnlichen Frage. Und zwar, ich werde immer wieder gefragt, sag mal, wie machst denn du das mit der Namensfindung? Also Namensfindung für eine Marke, für eine Firma vielleicht oder eine Produktlinie oder was auch immer. Jetzt bist du ja derjenige, Rolf, der Bad Guy ist, der dann immer sagt, na, der Name funktioniert aber nicht, weil da sitzt schon Mitbewerber drauf mit was ähnlich klingenden und so weiter. Sag mal, was rätst du den Leuten denn? Wie sollen die überhaupt rangehen an so eine Namensfindung? Jetzt mal aus deiner Sicht.
Genau. Ja, also ganz wichtig ist es, dass man sich nicht in einen Kandidaten verliebt, dass man, weiß ich, als Marketingabteilung den Geschäftsführer vorschlägt, hier, das ist unser neuer Name und so, und dann wird alles schon gebrandet und schon CI bestellt und so weiter und dann irgendwann auch mit dem Patentanwalt telefoniert und der sagt dann, nee, PMW für Autos klappt leider nicht, denn BMW ist zu einfach, zu ähnlich. Ihr müsst euch leider einen anderen Namen ausdenken. Das ist dann blöd, ne? Deswegen meine Empfehlung ist immer, so ein Brainstorming zu machen und oder eben wir haben ja im Markenport, in meinem Podcast, haben wir beide ja auch darüber, über deine Möglichkeiten gesprochen, wie man so einen Markennamen schafft quasi, aber dass man da halt gleich 20 oder so schafft oder eben eine größere Anzahl an Namen sich überlegt und dann gibt es so verschiedene Schritte, wie man die dann eindampft. Ein Schritt davon kann sein, der ist noch relativ überschaubar von Kosten, also die Schritte muss man immer in der Reihenfolge machen, wie sie von wenig nach mehr kosten quasi. Die teuersten Schritte zum Schluss, ist klar, weil dann weniger übrig sind. Der einfachste Schritt ist vielleicht erstmal googeln, ja, und gucken, gibt es den Namen schon, ist der schon dafür besetzt, für das ich den einsetzen will. Also es gibt auch immer Namen, die koexistieren können. Also zum Beispiel gibt es ja Trumpf Schokolade und Triumph Autos und Motorräder und Triumph Unterwäsche oder Trumpf Unterwäsche, ich weiß gar nicht genau. Und jedenfalls die koexistieren alle, das ist kein Problem. Ja, man kann einfach schon mal versuchen, selbst ein bisschen zu recherchieren. Gibt es in meinem Feld, in meiner Branche schon, ist der Name da besetzt oder gibt es schon ähnliche Namen? Da erstmal natürlich ein bisschen beschränkt, in vor allen Dingen in dem Ähnlichkeitsbereich. Dann kann man bei TMView gucken. Also das ist eine Datenbank vom IOIPO, vom Europäischen Markenamt. Da kann man kostenfrei auch nach ähnlichen älteren Marken suchen. Und da habe ich auch ein ausführliches Tutorial auf YouTube gemacht, einfach Markenrecherche eingeben, dann sieht man das, wie man das da machen kann. Und da kann man auch schon mal selbst, ohne jetzt den Anwalt beauftragen zu müssen, schon mal für die, weiß ich, wichtigsten, für die ganzen Treffer, die man, die ganzen Brainstorming-Kandidaten, die man da gefunden hat, kann man schon mal screenen, ob jetzt zum Beispiel PMW für Autos noch klappt. Also PMW ist eben das Zeichen, Autos ist Klasse 12, da wären wir bei den Nizza-Klassen. Die kann ich gleich nochmal erläutern, was damit auf sich hatte. Dann kann ich das eben auf diese Nizza-Klassen einschränken und dann eben gucken, sind in meinem Bereich schon ähnliche Marken, gibt es da schon ähnliche eingetragene Marken? Und dann fällt aus meiner Erfahrung schon mal wenigstens die Hälfte weg in diesem Vorscreening. Ja, so. Dann macht man vielleicht, wenn man eben Freunde hat, die auch Spanisch sprechen, die Englisch-Muttersprachler sind oder vielleicht auch die anderen größeren Sprachen, sprechen oder die Sprachen der Zielmärkte, dann kann man da vielleicht auch mal so reinwerfen in die Runde. Hier hat der Name in deiner Sprache irgendeine komische Assoziation oder so. Ja, das ist auch immer ein wichtiger Punkt. Also Pajero war eben ein schlechter Griff, ne? Oder dann gab es mal eine Automarke MR2 von Toyota. Ja, wenn man das auf Französisch ausspricht, ist das Merde und Merde ist halt scheiße. Und das ist dann auch doof. Deswegen heißt er dann in Frankreich auch anders. Ja, also da muss man einfach mal ein bisschen gucken, kann ja was Komisches bedeuten. So, und wenn dann noch so vielleicht 10 übrig bleiben oder so, dann kann man immer noch die dann zum Markenanwalt oder Patentanwalt geben. Und der recherchiert dann nochmal richtig und haftet dann vor allen Dingen auch dafür, was er da sagt. Und dann bleiben dann vielleicht noch 5 übrig oder so, ja. Und von diesen 5, entweder kann man dann noch einen weiteren Schritt machen und das dann nochmal Linguistikern geben, also richtigen Sprachwissenschaftlern. Da gibt es auch Agenturen natürlich, die dann nochmal in allen möglichen Sprachen genau abchecken, wirklich zuverlässig, hat das irgendwelche komischen Bedeutungen oder Konnotationen oder so. Dann bleiben vielleicht noch 2 oder 3 übrig und die, über die kann man sich dann klar werden, okay, einer von denen wird's dann und dann habe ich meine Marke. Also das ist ein relativ, wenn man das richtig machen möchte und kann das schon ein relativ langer und auch nicht ganz günstiger Prozess sein.
Okay, ja, Wahnsinn. Also das ist ja schon mal in der ganzen Zeit ein super Prozess, den kann ich jetzt so richtig greifen. Das heißt aber, ich kann diese ganze Vorrecherche, die du gesagt hast, mit Google und du hast auch diese Datenbank TMView genannt, den kann ich ja komplett selber machen. Da brauche ich keinen Anwalt. Das heißt, in meinem Team oder auch selber mal recherchieren. Was gibt es da noch? TMView? Ich glaube, Vipo hatte ich mal.
Genau. Gibt noch da das die Global Brand Database. Ist das Gleiche, ist nicht das Gleiche. Die funktioniert ein bisschen anders. Die ist aus meiner Sicht ein Tick umständlicher zu bedienen, hat aber noch wieder andere Datenbanken, andere Länder auch drin. Also kann Sinn machen, auch da zu recherchieren. TMView hat den Charme, dass man da so eine Ähnlichkeitsprozente einfach einstellen kann und dann faul sein kann und einfach sagen kann, hier 70% ähnlich und dann guck mal, was da gibt und dann gibt man nur die Nizza-Klassen an und dann sucht da. Genau.
Also das heißt auf Deutsch gesagt, dieses Beispiel, was du gerade genannt hast mit PMW, der würde BMW finden, wenn ich PMW eingebe.
Ja, das ist ganz gemein. Bei den Kurzmarken haben sowohl TMView als auch die Global Brand Database, die haben da ein Problem. Ich glaube, PMW wird nicht gefunden, wenn man BMW eingibt, weil dann halt schon 30% der Marke abweichen, ja, also rein statistisch. Und das ist für den Algorithmus schon zu viel und dann wird es nicht mehr angezeigt. Deswegen auch der letzte Schritt, das nochmal dann doch vielleicht nochmal, wenn man sicher gehen möchte, dem Anwalt zu geben. Der findet dann nämlich BMW und kann dann auch sagen, hier, das ist zu ähnlich. Ne? Aber okay. In der Regel ist, also in aller Regel, ja, bei längeren Marken als 4 Buchstaben und wenn es auch nur ein Wort ist oder so, kann man sich schon ganz gut auf TMView eigentlich verlassen. Also in der Regel finden wir keine viel relevanteren Marken mit unserer Recherche. Wir haben natürlich auch eine Rechercheurin, die dann in ganz anderen Datenbanken, viel teureren Datenbanken recherchiert und nochmal ganz andere Möglichkeiten hat. Wir recherchieren dann auch Firmennamen und sowas alles. Aber ich würde sagen, so in 90% der Fälle finden wir keine relevanteren Marken, aber du willst halt auch nicht zu den 10% gehören, ne?
Ja, genau. Genau. Genau, vielleicht ganz kurz in einem Satz, wenn es einer nicht weiß, was sind Nizza-Klassen? Da haben wir jetzt zweimal drüber gesprochen.
Ja, genau. Wichtiger Punkt, vor nicht allzu langer Zeit, so ein paar zig, 10.000 Jahren, haben sich die wichtigsten Industrienationen im schönen Ort Nizza getroffen und haben beschlossen, alle Waren und Dienstleistungen in 45 Klassen einzuteilen. Damals waren es erstmal nur 41, das wurde dann irgendwann erweitert auf 45. Und so dass eben alles, was man sich vorstellen kann an Waren und Dienstleistungen auf der Erde, in diese Klassen eingeteilt ist. Also zum Beispiel gibt es da Bücher sind in 16, T-Shirts sind in 25, Restaurantdienstleistungen in 43, Einzelhandelsdienstleistungen in 35 und Taschen in 18 und so weiter und so weiter. Ja, dann gibt es auch noch ganz komische Klassen, wie zum Beispiel die Klasse 9. In Klasse 9 sind dann Sonnenbrillen, Computer, Software, Mikroskope, Feuerlöscher, Kabel und lauter ganz viele verschiedene Sachen. Das ist so eine Sammelklasse irgendwie, da gibt es auch ein paar von. Also ganz strange. Da hat es dann zum Beispiel nichts zu sagen, wenn man Marimba-Feuerlöscher verkaufen will und dann eine Marke Marimba in Klasse 9 findet, dann sollte man schon genau hingucken, denn wenn die nur für Sonnenbrillen ist, dann ist das kein Problem. Ne? Denn Sonnenbrillen und Feuerlöscher sind halt unterschiedlich.
Ja.
Genau, aber ja. Das ist so ein Anhaltspunkt. Es gibt auch noch nicht alle Länder sind da Mitglied. Also das ein ganz wichtiges Industrieland ist jetzt gerade dazugekommen, nämlich Kanada. Die haben bis vor kurzem, waren auch nicht Mitglied in diesem Abkommen, diesem Nizza-Klassifikationsabkommen. So dass man gerade noch bis Juni auch unklassifizierte Marken in Kanada noch anmelden kann, also keine vielen Klassengebühren zahlt, sondern nur eine Gebühr für beliebig viele Waren und Dienstleistungen, also jetzt nochmal zuschlagen. aber okay. Ab Juni ist dann auch da Schluss. Denn das ist ein anderer wichtiger Aspekt von den Klassen. Wenn man eine Marke anmeldet, dann sind eben bei den Ämtern immer bestimmte Anzahl von Klassen inklusive in so einer Grundanmeldegebühr und dann muss man für weitere Klassen zahlen. Zum Beispiel in Deutschland sind 3 Klassen inklusive und dann muss man immer 100 Euro extra für jede weitere Klasse zahlen. Und beim EUIPO, also beim Europäischen Markenamt, das ist dann nur eine Klasse inklusive und dann muss man schon ab der zweiten und der dritten und vierten jeweils für jede Klasse wieder mehr bezahlen. Und das ist auch in den USA, ist auch pro Klasse und in China auch und so. Also genau, da werden die Kosten dann auch entsprechend immer angepasst, je nachdem, wie viele Klassen man beansprucht.
Ja. Jetzt hast du ja natürlich in deiner Laufbahn extrem viele Markennamen schon gehört, geprüft, für gut oder schlecht befunden oder auch gesehen, was damit passiert ist. Jetzt mal so als Tipp für die Leute, die in dem Prozess stecken, gibt es sowas überhaupt? Was sind gute Namen und was sind schlechte Namen? Würdest du sagen, eher so die völligen Fantasienamen haben heutzutage die größte Chance, ganz, ganz gut angemeldet zu werden? Oder sind es die Abkürzungen oder sind es die beschreibenden Namen oder kann man das gar nicht so sagen?
Doch, klar. Also aus markenrechtlicher Sicht, je fantasievoller, je besser. Ja, also ich würde mal sagen, Marimba für Fußbälle ist super fantasievoll. Ja, das hat überhaupt nichts Beschreibendes. Ja, das kriegt man sofort für Fußbälle eingetragen. Mhm. Wenn man irgendwie Superfußball macht als Marke für Fußbälle, dann kann es einmal sein, dass man es sowieso gar nicht eingetragen kriegt, weil der Prüfer sagt, das ist rein beschreibend. Und selbst wenn man es eingetragen kriegt, ist das dann eine sehr schwache Marke, markenrechtlich gesehen. Wenn dann jemand nur ganz bisschen davon abweicht, dann ist er vielleicht schon nicht mehr im Schutzbereich der Marke, weil es eben eine sehr schwache, sehr beschreibende Marke ist. Also je fantasievoller eine Marke ist, je stärker ist sie, je größer kann der Unterschied des potenziellen Verletzers sein, den er eben wählt mit einer anderen Markennamen und dann trotzdem noch unter die Marke fallen. Und außerdem kann man ja auch einen sehr fantasievollen Namen viel besser aus meiner Sicht aufladen mit irgendwelchen Emotionen und so weiter. Wenn man jetzt einen Namen hat, der schon gleich Assoziationen hervorruft bei dem Zuhörer, dann ist der ja vorbesetzt mit irgendwelchen Vorstellungen oder so. Sagen wir mal, wenn man Black-Fußball macht, ja, dann ist es halt ein schwarzer Fußball und dann denkt jeder sofort an schwarze Fußbälle. Und dann kann man da überhaupt keine pinken Fußbälle mehr drunter verkaufen, dann würde das nicht verstanden. Ne?
Genau.
Deswegen, je fantasievoller man das macht, wenn man jetzt Marimba-Fußbälle macht, dann können die halt pink und schwarz sein oder wie auch immer, ne? Oder aus Kunststoff oder aus Leder oder wie auch immer. Man kann dann das Produkt beliebig positionieren und beliebig auch mit Emotionen aufladen und so. Also aus meiner Sicht sind ideale Namen die nicht beschreibenden, fantasievollen Namen. Da bin ich natürlich mit den Gründern oft im Clinch, denn die sagen, ja, wenn ich jetzt hier Better Fußball nehme oder so, ja, dann wissen die Leute sofort, worum es geht und dann habe ich mein Produkt schneller verkauft, weil die sofort verstehen, worum es geht und so. Das ist aber totaler Trugschluss, weil man damit langfristig, glaube ich, sich nicht gut im Markt positionieren kann halt.
Ja, das ist interessant, denn ich habe aus meiner Brandbuilding-Sicht auch oft genau diese gleichen Diskussionen. Ich habe einige Prozesse schon begleitet dieser Art und da war dann oft die Diskussion, ja, wir wollen das unbedingt beschreibend haben und dann muss man sich aber auch die Gegenfrage fallen lassen, wollt ihr euch denn auf Dauer einengen in eine Richtung, aus der ihr dann nicht mehr rauskommt, weil das zu erweitern wird dann ganz schwierig. Und viele große Namen da draußen, die sind entweder komplett Fantasie oder aufgeladen, weil man kann ja einen Apfel auch Richtung Computer aufladen. Wie wir wissen.
Ja, genau. Genau, also wenn man sich die DAX-Unternehmen anguckt, ist der ganz überwiegende Teil total fantasievoll und es gibt natürlich absolute Ausnahmen, auch krasse Ausnahmen, also Deutsche Bank oder Telekom, sage ich mal. Ne?
Ja.
Das sind schon sehr beschreibende Namen, die möglicherweise jetzt als neue Markenanmeldung auch gar nicht mehr eintragbar wären oder so.
Okay.
Aber die sind irgendwann eingetragen worden und sind mittlerweile natürlich so bekannt, dass sie einen überragenden Wert auch haben und überragende Durchsetzbarkeit auch. Also da würde ich mich jetzt nicht dran wagen, die Marken löschen zu lassen als beschreibende Angabe oder okay. So, weil die halt super bekannt sind. Da kann man nichts mehr dran rütteln. Aber ja, also die 98% der DAX-Unternehmen oder 95 oder so sind halt nicht beschreibend und sind deswegen vielleicht auch so erfolgreich geworden. Genau.
Ja. Jetzt gibt's da, wir haben jetzt einiges gehört von dir auch, was man so nicht eintragen kann. Jetzt gibt's da so eine landläufige Meinung und ich weiß nicht, ob es eine Meinung ist, aber ich höre das immer wieder und ganz ehrlich, da weiß ich auch nicht so 100% Bescheid, deswegen ist das ideal, dich mal jetzt zu fragen, was ist denn jetzt so der Unterschied zwischen Wortmarke, Bildmarke und Wortbildmarke? Weil ich höre so von vielen, naja, wenn die Wortmarke nicht durchgeht, dann mache ich halt eine Bildmarke draus. Was steckt denn da dahinter oder was? Also ich glaube, du weißt, was ich meine. Klär uns doch mal auf, was sind da die Unterschiede und was ist da besser und schlechter?
Ja, genau. Also eine Wortmarke schützt das Wort an sich ganz abstrakt. Also wenn ich jetzt mal unter Marimba Fußbälle verkaufen möchte und Marimba als Wortmarke anmelde und eingetragen bekomme, dann kann ich gegen alle vorgehen, die das Wort Marimba, egal in welcher grafischen Ausgestaltung, benutzen oder einen sehr ähnlichen Begriff benutzen, also Marimbo oder Merimba oder so ähnlich, ja. So, wenn ich jetzt eine Bildmarke mir ausdenke, also rein ein Signet, also irgendein Visual, ja, also sagen wir der Nike-Swoosh oder die Adidas-Streifen oder der Mercedes-Stern oder so, dann ist das auch gut, dann ist das auch total abstrakt, dann ist da ja kein Wortbestandteil dabei und dann kann ich gegen jeden vorgehen, der so einen ähnlichen oder diesen oder einen sehr ähnlichen Bildbestandteil benutzt. Also eben Mercedes-Stern kann gegen alle vorgehen, die auch einen Mercedes-Stern oder sowas ähnliches für Autos benutzen oder der Nike Swoosh, wenn jemand so einen Nike Swoosh macht oder einen springenden Puma oder so, ne? Da gab es auch mal ein EuGH-Urteil, springende Raubkatze. Da hat jemand eben eine ähnliche Raubkatze genommen, dann ist er natürlich verurteilt worden. Also das geht nicht. Aus meiner Sicht suboptimal ist eine sogenannte Wortbildmarke. Also das heißt, wo ein Wort drin vorkommt, die aber auch grafisch gestaltet ist, also das Logo. Und die meisten Gründer, die zu mir kommen, die bisher noch nichts mit Marken zu tun hatten, die kommen an und sagen, ja, ich muss mein Logo schützen. Ich brauche eine Wortbildmarke. Und dann muss ich denen erstmal den Nachteil dieser Wortbildmarke erklären. Eine Wortbildmarke hat nämlich hat zwei ganz entscheidende Nachteile. Einmal, wenn ich die Wortbildmarke schütze, dann greifen nicht alle identisch in diese Marke ein, die dieses Wort benutzen, aber den grafischen Bestandteil anders wählen oder einen anderen Schriftsatz wählen oder eine andere Farbe wählen oder so, ne? Also wenn mein Logo Marimba in Blau mit dem Elefanten dahinter ist und jemand anders benutzt dann eben Marimba in rosa Schreibschrift mit einem Flamingo dahinter oder so, ja, und vermarktet darunter Fußbälle, dann greift er nicht mehr identisch in die Marke ein und dann ist das wieder Auslegungssache vor Gericht, ist das jetzt zu ähnlich oder nicht. Natürlich wird es vielleicht vermutlich zu ähnlich sein, weil das eben klanglich genau identisch ist, aber trotzdem ist das wieder Auslegungssache und ist kein ganz klarer Fall. Deswegen den breiteren Schutzbereich hat man immer mit der reinen Wortmarke. Es gibt noch einen zweiten wesentlichen Nachteil. Wenn ich jetzt in 5 Jahren auf die Idee komme, ich muss mein CI ändern und neues Layout, neues Logo machen und so, dann muss ich halt die Wortbildmarke neu anmelden mit dem neuen Design, neuen Logo, während ich die Wortmarke, das Wort bleibt ja in der Regel gleich, die brauche ich nicht neu anmelden. Ja, dann kann ich die alte Marke behalten und eine alte Marke kann auch nachher in der Durchsetzung der Marke viel wert sein, ja, wenn man eine alte Marke hat.
Ja, sehr gut.
Ja, also das sind die beiden wesentlichen Vorteile, ne, von einer Wortmarke.
Das heißt, oberstes Ziel ist eigentlich eine Wortmarke. Und ich glaube auch bei Amazon, wie ist es momentan? Früher waren ja nur Wortmarken zugelassen für die Brand Registry. Was ist momentan? Mhm. Akzeptieren Sie mittlerweile Wortbildmarken oder nur Wortmarken?
Ich meine, die akzeptieren auch mittlerweile Wortbildmarken. Ja, Wortbildmarken, ja, sind halt schwächer. Ja, also ich kann immer nur dazu raten, Wortmarken anzumelden. Wenn man die Wortmarke nicht eingetragen kriegt, weil sie beschreibend ist oder man das schon von vornherein ahnt, dann kann man natürlich eine Wortbildmarke anmelden. Aber der Nachteil ist natürlich, dass man sie dann nicht gegen Leute durchsetzen kann, die das anders gestalten oder vermutlich nicht durchsetzen kann. Also nehmen wir an, ich will Pizza unter dem Namen Pizza verkaufen, dann kann ich mir natürlich ein ganz tolles Logo mit Elefant dahinter und so ausdenken und dann kann ich halt auch das Wort Pizza als Wortbildmarke mit dem Elefanten dahinter schützen, aber kann dann natürlich gegen niemanden vorgehen, der Pizza sagt.
Ne? Ja. Genau, jetzt mal konkret, sagen wir mal, wir haben jetzt eine tolle Wortmarke, die wir jetzt anmelden wollen. Da gibt es ja dann doch noch einige Parameter zu klären, sprich, wie weit soll mein Schutz greifen, regional, also sprich nur in Deutschland, in Europa, weltweit, ist immer so ein schneller Begriff, aber da gibt es ja, glaube ich, ganz, ganz große Unterschiede, was man so alles anmelden kann. Wie sollte man denn jetzt vorgehen, wenn man, ich skizziere mal so einen typischen Fall, kleiner Hersteller ist jetzt auf Amazon tätig oder im E-Commerce-Bereich, momentan erstmal nur in Deutschland, aber nicht ausgeschlossen, dass er auch mal in Europa handeln will, vielleicht ganz später mal in den USA. Wie sollte der denn vorgehen? Sollte der seine Markenanmeldungs-Roadmap da gleich takten mit seiner Geschäftstätigkeit oder sollte er auf alle Fälle gleich alles anmelden? Oder was empfiehlst du so?
Ja, also erstmal muss man sich überlegen, wo man zuerst anmeldet. Meldet man zuerst in Deutschland an oder eine Unionsmarke? Das hängt ein Stück weit davon ab, in welchen Ländern ich später potenziell aktiv werde. Also meine Empfehlung ist eigentlich immer, wenn ich in sehr vielen Ländern aktiv werden will, dass ich eine deutsche Marke als erste Marke anmelde. Das hört sich erstmal ein bisschen widersinnig an und nicht ganz intuitiv, ist es auch nicht. Und ich erkläre das mal ganz kurz. Wenn ich in ganz vielen Ländern Schutz haben möchte, dann gibt es das Instrument der sogenannten internationalen Registrierung, wo ich mit einer einzigen Markenanmeldung bei der WIPO in Genf in der Schweiz Schutz in ganz vielen Ländern beantragen kann. Ja, in den allerwichtigsten Industrieländern, die sind eigentlich alle so dabei. Ja, jedenfalls ganz, ganz viele. So. Also ich kann dann sagen, der WIPO, ich habe in meinem Heimatland eine Marke, das kann entweder eine deutsche Marke oder eine Unionsmarke im Fall von deutschen Anmeldern sein und jetzt will ich mit der internationalen Registrierung, bitte liebe WIPO, auch Schutz in den USA, in China, in Russland, in Japan, in Korea und so weiter. Ja. Und Kanada ist jetzt auch gerade dazu gekommen, also sind eigentlich alle wichtigen Länder dabei. Dann ist diese internationale Registrierung ist 5 Jahre lang in ihrem Schicksal abhängig vom Schicksal der sogenannten Basismarke. Das heißt, wenn die deutsche Marke aus irgendeinem Grund kaputt geht oder die Unionsmarke, die ich zuerst angemeldet habe, dann stirbt auch automatisch die internationale Registrierung. So, und die kostet richtig Kohle halt, je nachdem, wie viele Länder man da benennt. Also das kann viele tausend Euro auch kosten. Mhm. Und deswegen macht es Sinn, sich genau zu überlegen, was man für eine Basismarke nimmt. Und warum empfehle ich da eine deutsche Marke? Wenn man eine deutsche Marke wählt als Basismarke, hat das wieder zwei Vorteile. Ein Vorteil ist, dass Deutschland im Unterschied zur EU Vollmitglied in diesem Abkommen ist, diesem Madrider Markenabkommen über die internationalen Registrierungen. Mhm. Und dadurch sinken die Kosten für viele der Länder, die da teilnehmen. Also zum Beispiel, wenn man die Schweiz benennen will, dann will die Schweiz, ich glaube, nur 100 Schweizer Franken, wenn man Vollmitglied ist, also als Basismarke. Und ich glaube, 350 Schweizer Franken, wenn man nur zum Beispiel eine EU-Basismarke hat. Ja, also, und andere Länder machen da auch Unterschiede, ob die Basismarke ein Vollmitglied ist, also Deutschland, oder nur sogenanntes Protokollland. Das führt jetzt vielleicht zu weit, aber das ist nicht ein Vollmitglied, die EU zum Beispiel. Also das ist ein Vorteil. Das kann also ein Kostenvorteil sein, wenn man ganz viele Länder benannt hat. Obwohl man immer natürlich rechnen muss, dass man, wenn man die deutsche Marke als Basismarke nimmt, dann in der internationalen Registrierung ja auch die EU benennen will, die auch nochmal ganz schön viel Geld kostet. Also meistens gibt es da irgendwo ein Break-Even, ja, je nachdem, wie viele Länder man halt hat. Dann gibt es aber noch einen viel wichtigeren Vorteil, und deswegen habe ich diese Angreifbarkeit erwähnt. Wenn man eine deutsche Marke anmeldet oder eine internationale oder eine EU-Marke, dann hat man ja erstmal 3 Monate Widerspruchsfrist. Und wenn dann Widersprüche eingelegt werden und die erfolgreich sein sollten und man dann eben schon während des Widerspruchsverfahrens schon die internationale Registrierung angemeldet hat, dann kann es eben sein, wenn der Widerspruch erfolgreich ist, dass die internationale Registrierung dann auch kaputt geht wieder. Ja, und wenn man eine deutsche Marke anmeldet, dann kann nur Widerspruch aus deutschen Marken, Unionsmarken und internationalen Registrierungen, die in Deutschland Schutz haben, Widerspruch eingelegt werden. Also nur die in Deutschland irgendwie Wirkung haben, können die Marken. Während wenn ich eine Unionsmarke zuerst anmelde, dann kann auch Widerspruch aus griechischen Marken, aus französischen Marken, aus spanischen Marken, aus portugiesischen Marken und so weiter, aus italienischen Marken und britischen Marken eingelegt werden. Das heißt, ich habe ein viel größeres Potenzial, dass meine Marke einfach rein statistisch gesehen kaputt geht. Ne?
Ja. Genau. Das ist spannend. Ich meine, es gibt jetzt an dem Punkt wahrscheinlich ganz viele Zuhörer da draußen, die sagen, Gott sei Dank gibt es da Leute, die sich damit auskennen, weil so langsam wird es komplex. Das sage ich auch. Ich stelle jetzt mal eine gemeine Frage, aber ich weiß, dass du ganz offen mit solchen Fragen umgehst. Insofern darf man das stellen. Sag mal, wenn ich jetzt sage, ich will Geld sparen und die deutsche Marke ist eh die erste, die ich anmelden will, was kann ich tatsächlich theoretisch alleine machen, auch ohne Anwalt? Und wozu sollte ich lieber einen Patentanwalt wie dich beauftragen? Und was sind die Vor- und Nachteile? Weil es gibt ja viele da draußen, auch ich zähle mich dazu, muss ich ehrlich zugeben, ich habe auch schon Marken angemeldet beim DPMA. Und das kann man ja theoretisch alleine machen. Klär uns doch mal auf, was sind die Vor- und Nachteile und genau, was gilt es zu beachten?
Ja, also ich habe sogar ein Tutorial gemacht auf YouTube, wie das du auch, glaube ich, am Anfang angesprochen hast, wo ich genau erkläre, wie man eine Marke anmeldet. Also einfach Markenanmeldung auf YouTube angeben, dann findet man das. Ich habe aber auch ein Video gemacht, die 5 Top-Gründe, warum man die Marke mit dem Anwalt anmelden sollte. Und ich will mal auf die Top 2 eingehen. Ja. Also es macht schon Sinn, auch das jemanden zu überlassen, der das öfter macht, so ähnlich wie mit Waschbecken einbauen. Ja, das kann man selbst machen, muss man aber nicht. Also vielleicht ein Grund ist natürlich, dieses Formular ist selbsterklärend, kann man super eintragen. Ich will die und die Marke für den und den Anmelder, für die und die Waren und Dienstleistungen, zack, fertig, Kreditkarte angeben, aus. Ja, so abgeschickt, eingetragen oder angemeldet. So. Also von der Technik her alles super, ja, alles prima, kann man alles perfekt selbst machen. Das Problem entsteht ja mit der immer notwendigen Recherche, die man vorher machen muss, die aber die meisten nicht machen, ja, oder ganz viele denken sich halt einen Namen aus, ja, den kann ich ja selbst als Marke anmelden und melden den halt an. So, da entsteht das Problem. Wenn man eben vorher recherchiert hätte, dann wüsste man eben, okay, da gibt's ein paar Marken, die sind zu ähnlich. Und wie stelle ich jetzt als Laie fest, ist das zu ähnlich oder nicht? Kriege ich da ein Problem mit der Marke oder nicht? Ist das klanglich ähnlich? Ist das schriftbildlich ähnlich? Ist das assoziativ ähnlich? Sind die Waren und Dienstleistungen zu ähnlich und so? Wie wird das beurteilt? Und da ist eigentlich so das Kern-Know-how des Patentanwalts, ja, oder des Markenanwalts. Ich habe halt schon super viele Streitverfahren miterlebt auch und Widerspruchsverfahren durchgeführt und habe halt hier auch diese ganzen Gesetzeskommentare und so rumstehen und so und kann eben genau nachschlagen, okay, wie ist denn gerade die Rechtsprechung bei Kurzbuchstaben, bei Kurzmarken, so mit drei Buchstaben, ja, wie müssen sich die unterscheiden, dass sie noch verwechselbar sind oder nicht, wo ist die Grenze oder so, ne? Was haben die Gerichte mal entschieden, das kann man als Laie alles nicht machen, ja, also es gibt da, wenn man sich da reinlesen möchte, kann man das, ja, in verschiedenen Tiefen. Zum einen schreibe ich gerade ein Buch, da kommen wir vielleicht später noch zu, wo ich das mal so zusammenfasse. Dann gibt es die Richtlinien der Markenpraxis vom EU-IPO, also einfach Richtlinien und EU-IPO in Google eingeben. Und da findet man so auf einem 60-seitigen PDF mal, wie man Zeichenähnlichkeit beurteilt und dann nochmal ein PDF, wie man Warenähnlichkeit beurteilt und so. Schon mal besser, also auch mit der ganzen Rechtsprechung und so. Und wenn man nochmal wieder einen upgraden will, dann gibt's von der Senta Bingener einen super Kommentar, Markenrecht, glaube ich, oder Markengesetz im Beck Verlag, die eben aus, die arbeitet bei dem, beim DPMA und aus Amtssicht beschreibt sie mal, wann Marken eingetragen werden und wann nicht und wie die Verwechslungsgefahr beurteilt wird und nicht in Widerspruchsverfahren auch. Und wenn man dann noch wieder einen Step hoch machen will, dann kauft man sich einfach den Gesetzeskommentar, den ich hier auch stehen habe. Der heißt Ströbele Hacker. Das ist so der Standardkommentar im Heimanns Verlag. Der ist allerdings sehr schwer lesbar für Laien. Das kann ich nur den Leuten empfehlen, die wirklich ein hohes Leidenspotenzial haben und da wirklich mal richtig tief einsteigen wollen. Die können dann sich auch den Ströbele Hacker kaufen. Ja, also das ist ja der Hauptvorteil, dass man einfach beim Patentanwalt, ohne dass man sich da richtig viel einlesen müsste, einfach so abrufen kann, okay, das ist zu ähnlich und das ist nicht zu ähnlich. Und dann der zweite wichtige Punkt ist, dass der Anwalt natürlich dafür haftet, was er tut. Ja, also einfach Haftung. Die meisten Rechtsschutzversicherungen, die schließen Haftung aus Marken-, Patent- und Designfällen aus. Ja, also wenn ihr da irgendein Problem kriegt, Zuhörer, dann ist das ausgeschlossen von der Rechtsschutz in der Regel. Und wenn ihr das eben dem Anwalt übergebt, dann haftet der für alles, was er tut. Ja, alles, was er tut und sagt, da muss er für gerade stehen. Egal, was er in seinen AGBs oder sonst wie drinstehen hat, deswegen haben wir auch keine AGBs. Das ist eigentlich weitgehend unwirksam bei Anwälten. Wenn ein Anwalt was sagt, dann muss er dazu stehen. Ja, das ist vielleicht auch ein ganz wichtiger Punkt, gerade für Leute, die dann eben ein seriöses Geschäft aufbauen wollen und unter der Marke halt auch einen großen Umsatz erzielen wollen, wo dann eben vielleicht sogar auch Arbeitsplätze dranhängen oder so, dann kann es schon Sinn machen, dass da jemand seinen Kopf für hinhält, dass da nichts schief läuft.
Ja,
ne?
Ja, ich muss zugeben, es sind schlagkräftige Argumente. Ich hatte
es trotzdem. Gut, von irgendwas muss ich leben.
Nicht schlecht. Aber wie du sagtest, technisch kann man selber. Genau. Die Frage ist, sagen wir mal gesetzenfalls, man hat es angemeldet, wie geht's denn dann weiter? Also sagen wir, 3 Monate sind rum, gab keinen Widerspruch, Marke ordentlich eingetragen. Muss man das selber auch beobachten, dass da nicht ein anderer kommt und dann was Ähnliches anmeldet? Weil ich glaube, das DPMA von alleine wird nicht tätig, sondern man muss schon selber ein bisschen gucken, oder?
Ja, genau. Also es gibt keinen, der petzt, ob die Marke verletzt wird. Wir bieten zum Beispiel unseren Mandanten an, dass wir die ganzen Markenregister überwachen. Das machen aber auch die anderen Markenanwälte oder Patentanwälte. Die werden auch ihren Mandanten hoffentlich anbieten, dass sie eben die Register jeweils überwachen. Wir würden dann immer petzen, wenn sagen wir mal, du hast Brandonaut angemeldet und wenn jemand Brandonaut anmeldet für Podcasts oder für Kurse oder so, ja, dann würden wir dir Bescheid geben und sagen, hier, hör zu, da ist Prontonaut angemeldet worden, willst du was dagegen tun? Wollen wir den erstmal anschreiben, ob er nicht freiwillig auf die Marke verzichtet oder sollen wir Widerspruch erheben oder sollen wir sogar abmahnen oder genau, also das können wir erledigen. Was wir auch leisten können, aber was nur aufwendig wäre, überhaupt im Markt zu gucken, gibt es Fälschungen? Da gibt es ja auch Tools, die sich da spezialisiert haben. Das Einfachste ist vielleicht einfach ein Google Alert, dass man einfach einen Google Alert schaltet auf die eigene Marke und dann immer benachrichtigt wird, wenn jemand diese Marke irgendwo verwendet. Da wird man natürlich ein bisschen zugemüllt mit den ganzen Treffern, die auf einen selbst zurückgehen. Ja, es gibt manche Services, die sind allerdings nur für die größeren sicher relevant, weil die auch sehr teuer sind, wie eBrand Services oder Marktmonitor von CompuMark, die eben dann die ganzen Marketplaces und Social Media und so überwachen und einem dann Markenverletzungen für halbwegs automatisiert melden. Aber wie gesagt, die sind relativ kostspielig, diese Services. Also nur mal so als Hausnummer, wenn man da man kann, sagen wir mal, so mit 2.000 Euro im Monat einsteigen und das kann aber auch locker mal 20.000 Euro im Monat werden, je nachdem, ob man dann auch automatischen Takedown auf allen chinesischen 300 Marktplätzen mitbucht oder so, ja. Okay. Genau, also das geht beliebig komplex.
Das ist dann für die Jungs mit tieferen Hosentaschen.
Genau.
Die Frage ist, jetzt wenn wir nochmal so ein bisschen am anderen Ende der Skala schauen, was man selber machen kann. Das heißt, du würdest empfehlen, auf alle Fälle Google Alert. Und es würde, glaube ich, auch helfen, dass man so alle 2-3 Monate mal selber in diese anfangs erwähnten Datenbanken mal reinschaut und nach seinem eigenen Namen Fuzzy da eine Suche macht und schaut, ob da was Ähnliches auftaucht, oder?
Genau. Ja.
Okay,
ja.
Gut. Wir kommen jetzt auch gleich noch drauf zu sprechen, was es mir im ganzen Amazon-Kontext bringt, eine angemeldete Marke zu haben, aber weil es jetzt vielleicht ganz gut reinpasst in diese ganze Recherchegeschichte, du bist ja auch Patentanwalt, es geht ja jetzt bis jetzt sehr viel um Markennamen und Marken. Die Frage ist jetzt auch so Geschmacksmuster, hat man früher, glaube ich, gesagt, jetzt Designs. Ich kenne ja doch den einen oder anderen, der tatsächlich mal was importiert hat aus China. Die Chinesen da relativ schmerzlos sind mit Copy-Paste, ne? Und dann gab es dann vielleicht zum Schluss Ärger, und zwar nicht wegen dem Markennamen, aber wegen der Verletzung eines Designmusters oder angemeldeten Designs. Wie kann man das denn vorab recherchieren oder sich sicher sein, dass man das, was man da angeboten bekommt, dass das nicht was anderes verletzt?
Ja, also man kann natürlich versuchen, den Lieferanten in die Haftung zu nehmen, indem man den dazu bewegt, zu sagen, dass er für alle Schäden haftet. Aber das bringt einem beim Chinesen auch nicht so richtig viel, denn wer geht jetzt vor chinesisches Gericht, ne, um das dann gegen ihn durchzusetzen? Ja. Deswegen lieber selbst gucken. Bei Designs ist es so, ja, da muss man eine Designrecherche machen. Habe ich übrigens auch ein Video zu gemacht. Einfach Designrecherche auf YouTube eingeben. Ich glaube, ich bin der erste Treffer da. Aber da habe ich mal gezeigt, wie man das selbst macht. Aber wie ist das, wenn wir das, sage ich mal, machen? Wir haben da eine Rechercheurin und die hat natürlich sehr leistungsfähige Datenbanken und muss dann allerdings immer noch, weil wir uns da noch nicht auf den Computer so verlassen, so je nach bei Schmuck ein bisschen mehr und bei Stühlen ein bisschen weniger, händisch einfach ganz viele Treffer durchsehen. Ja, also wenn man eine deutschlandweite Recherche macht, also dann deutsche Designs, EU-Designs und sogenannte Hager-Muster, die auch in Deutschland Schutz haben können, recherchiert. Dann kann es gut sein, dass man da in einer typischen Recherche so zwischen 20.000 und 40.000 Designs händisch durchsehen muss und dann sehen muss, sind die so ähnlich oder nicht. Und dann bekomme ich die wichtigsten, weiß ich, die relevantesten 50 Ergebnisse oder 20 Ergebnisse von der Rechercheurin und gebe dann eben eine konkrete Einschätzung ab. Ist das zu ähnlich oder nicht? Ja, gibt es hier ein Problem oder nicht? Und dafür hafte ich dann auch. Und ich würde mal sagen, so typische Kosten würden da, einfach mal so ein Gefühl dafür zu geben, irgendwo zwischen 1.000 und 2.000 Euro liegen. Es kommt wirklich auf die Produktart an, wie viel Treffer da durchgeguckt werden müssen. Also Schmuck ist immer ein bisschen teurer und so seltenere Produkte sind halt nicht so teuer, ne, weil da einfach weniger Designs angemeldet werden. Genau.
Ja, super interessant. Aber auf alle Fälle dürfte es ein bisschen aufwendiger sein, als nur Markennamen da zu recherchieren.
Ja, genau.
Genau, jetzt kommen wir mal zum konkreten Amazon-Kontext, weil viele Zuhörer handeln auf Amazon und probieren da natürlich auch ihre Markenrechte durchzusetzen und haben oft vielleicht schon von der Brand Registry gehört, beziehungsweise sind dort auch angemeldet. Warum sollte man das machen und wovor schützt es einem oder was kann man damit überhaupt machen, außer dass man jetzt natürlich Enhanced Brand Content, das ist dann eher so diese Marketingseite da beleben kann, das ist eine technische Sache, aber was kann man denn noch damit machen?
Ja, ursprünglich war, glaube ich, mal angedacht, dass dadurch ein echtes Brandgating entsteht. Ich erkläre mal ganz kurz, was damit gemeint ist. Manche Firmen wie Apple oder wie, also ganz große Anbieter, die haben Amazon überredet quasi, dass andere Anbieter von deren Produkten nur dann verkaufen dürfen, wenn sie das freigeschaltet haben. Also man muss sich praktisch um den Verkauf dieser Produkte bewerben bei Amazon, ja, mehr oder weniger. Oder halt von dem Originalhersteller freigeschaltet sein dafür. Das ist leider nicht der Fall. Also diese Erwartungshaltung wurde enttäuscht durch die Amazon Brand Registry. Aber in der Amazon Brand Registry kann man eben anders als im Complaint-Formular oder so ähnlich wie im Complaint-Formular eben auch Verletzungen melden. Und Amazon hat gesagt, dass sie das irgendwie ernster nehmen und man kann das da eben systematisch praktisch hinterlegen, irgendwelche Verletzungen. Und dann ist das eben einem bestimmten Account zugeordnet, diese ganzen Verletzungen, Meldungen von irgendwelchen Markenverletzungen. Und dann lernt vielleicht Amazon daraus. Jedenfalls ist das die Hoffnung. Und man kann dann vielleicht leichter gegen Verletzer vorgehen, wenn man das innerhalb der Amazon Brand Registry meldet, im Vergleich zum normalen Complaint-Formular bei Amazon. Ja, ich glaube, das ist auch schon der Hauptvorteil, was Markenrecht angeht. Man hatte sich da ein bisschen mehr erhofft. Aber ja, ich glaube, das ist so der wichtigste Vorteil, dass man da irgendwie vielleicht von Amazon als Markeninhaber etwas ernster genommen wird oder etwas schneller reagiert wird über das Complaint-Formular.
Was sind denn, wenn wir jetzt mal den Amazon-Kontext anschauen, ich habe ja da auch schon einiges erlebt, sogar schon einen Vortrag darüber gehalten, über das Hijacking. Was sind denn so diese ganz typischen Fälle von Markenrechtsverletzungen auf Amazon? Was kann man denn da so überhaupt melden oder warum lohnt es sich da mal reinzuschauen? Also Hijacking hatte ich jetzt schon angesprochen, ne?
Genau, also Hijacking heißt ja, dass jemand einfach auf deinem Listing verkauft und da aber fremde Ware verkauft, die auch gar nicht von dir kommt, also keine Originalware. Und sagen wir mal, du hast die Marke Brandonaut, jetzt mal nur als Beispiel für LED-Lightsticks oder so, ja. Und verkaufst die dann da und jemand anders setzt sich einfach auf das Listing drauf. Dann behauptet der, dass er die gleichen Dinger verkauft und das tut er halt nicht. Da du da die Marke geschützt hast und das Listing auch unter Brandonaut läuft, ist das dann eine Markenverletzung, dieses andere Angebot. Und dann kann man eben dieses Listing, was an deinem Listing dranhängt, als praktisch als Anhänger, sogenannter Anhänger, melden. Und hoffentlich wird es dann von Amazon entfernt. Das Problem ist dabei, wenn der Verletzer zum Beispiel in China sitzt oder irgendwo auf Timbuktu halt oder irgendwo, wo er nicht gut erreichbar ist über das Rechtssystem in Deutschland oder in Europa, und dann Amazon nicht reagiert, dann hat man nur wenig Möglichkeiten eigentlich, was dagegen zu tun. Oder das wird dann jedenfalls schwer. Man kann dann eine einstweilige Verfügung beantragen und dann, wenn der stattgegeben wird, dann kann man praktisch Amazon diesen Beschluss zustellen und dann wird Amazon natürlich tätig und sperrt den, aber das ist sehr aufwendig. Ein Geheimtipp, oder ich weiß nicht, vielleicht hast du auch noch einen, habe ich von einem Seller erfahren. Irgendwie funktioniert es, wenn man das Flat-File regelmäßig hochlädt. Habe ich das sogar von dir, den Tipp? Ich weiß gar nicht genau.
Wir hatten uns mal drüber unterhalten, aber du hast ihn ursprünglich von jemand anders, den Tipp, ja?
Genau, okay, ja. Also wenn man die Rohdaten quasi von dem Listing, dieses Flat-File, sagen täglich oder so, hochlädt, irgendwie werden dann jeweils die Anhänger runtergeschmissen aus irgendeinem Grund und müssen sich wieder anhängen. Und das ist denen dann zu umständlich. Und dann verlieren sie irgendwann die Lust. So. Also das kann eine Möglichkeit sein, diese ganz fiesen Fälle der Anhänger loszuwerden. Aber der Normalfall ist halt, dass man das erstmal Amazon meldet und Amazon in der Regel, aber auch leider nicht immer, dann diesen Anhänger weg, also aus dem Listing entfernt. Dann gibt's aber noch ganz normale Markenverletzungen auch, also die, wo einfach jemand ein zu ähnliches Produkt verkauft. Sagen wir mal, du verkaufst unter Brando Naut diese Lightsticks und
Das wäre übrigens der Lumen Man.
Genau. Dann wechsle ich mal das Beispiel. Lumen Man LEDs, Lightstick. Genau. Und dann verkauft jemand Lumen Woman, ja, oder so, ja, oder
ja, genau.
Oder Lumen Man oder so, ja, oder so, ja, oder der Lumen Man oder so. Also irgendwas ganz Ähnliches, was offensichtlich viel zu ähnlich ist zu deiner Marke. Dann kann er sich damit nicht an das Listing dranhängen, weil es halt ein anderer Name ist und würde ein eigenes Listing machen, ist damit aber natürlich immer noch zu ähnlich. Dann würde man das einmal natürlich genauso auch über das Complaint-Formular oder die Amazon Brand Registry als Amazon melden können. Wenn das nicht klappt oder einfach zusätzlich parallel, kann man eine Abmahnung versenden an den Anbieter. Wenn man freundlicher sein möchte, kann man auch eine sogenannte Berechtigungsanfrage verschicken, also anstatt Abmahnung dem anderen sagen, hier hör zu, wir haben dieses Listing gefunden, wir haben die Marke so und so, erklär uns doch bitte innerhalb von, weiß ich, 2 Wochen, warum du berechtigt bist, in die Markenrechte unserer Mandantin einzugreifen oder so. Und oft reicht das auch schon. Allerdings hat man da den Nachteil, dass der keine Unterlassungserklärung abgibt, also man keine Rechtssicherheit für die Zukunft hat. Ja, also in der Regelfall ist eigentlich deine Abmahnung.
Ja,
ja. Das sind so die beiden typischen auf Amazon vorkommenden Fälle. Einmal das klassische Hijacking, also dass jemand anhängt, oder einfach ein paralleles Listing, was einfach zu ähnlich ist. Genau.
Ja. Also vielleicht für die Zuhörer, weil wir haben jetzt das Thema Hijacking hier gehabt, da hatte ich auch schon mal einen Vortrag gehalten, um das zu ergänzen. Eigentlich ist es ein Interview mit dir, aber ich habe da auch schon einiges drüber recherchiert und leider die Probleme sehr, sehr massiv gehabt in der Vergangenheit. Bei mir haben 2 Sachen noch geholfen, und zwar, ich habe tatsächlich einfach diesen asiatischen Sellern eine entsprechende Mail geschrieben, bis hin zu wirklich sehr bösen Mails mit sehr deutlicher Sprache, so hart das jetzt klingt, aber tatsächlich hat es funktioniert, dass man die so ein bisschen einschüchtert, was alles passieren kann, wenn die da jetzt nicht weggehen, dass man die bei Amazon meldet und sperrt und überhaupt, dann haben die dann doch vielleicht ein bisschen mehr Respekt. Und das Zweite ist, wenn man meldet, kommt man immer zu dem Punkt in dem Formular, da heißt, haben Sie denn einen Artikel gekauft und können bestätigen, dass es sich um eine Fälschung handelt, ja oder nein? Und wenn man Ja anklickt, will Amazon die Bestellnummer. Die kann ich natürlich nicht geben, wenn ich nicht wirklich einen Artikel gekauft habe. Was ich immer mache, ich kaufe mit meinem Privataccount einen Artikel und gebe dann tatsächlich diese Bestellnummer dort ein. Leider ist es so, dass manche chinesischen Händler, wenn die aus China versenden, dauert es halt 4 Wochen. Und da kann jetzt mal jeder selber für sich interpretieren, ob man dann angibt, man hat den Artikel schon in den Händen, kann bestätigen, dass es eine Fälschung ist oder nicht. Das ist dann jetzt so eine moralische Sache. Aber de facto besser funktionieren diese Fälle, wenn man wirklich sagt, ich kann bestätigen, dass es eine Fälschung ist und nicht nur einfach Nein klickt, weil dann muss Amazon wirklich willkürlich da entscheiden und das machen die nicht so gerne, so meine Erfahrung aus einer Vielzahl von Fällen.
Ja, sehr gut. Ja.
Genau. Du hattest vielleicht nochmal einen ganz interessanten Fall mit einer Markenanmeldung, gerade im Amazon-Kontext hattest du mir mal erzählt, Stichwort Türstopper. Kannst du dich erinnern, was das war?
Ja, genau. Ja, das ist mal ein Fall, der demonstriert, wie wichtig es ist, dass man die Marke anmeldet, bevor man auf den Markt kommt oder auf Amazon anbietet. Das war ein Amazon-Seller, der hatte sich echt eine sehr schicke Marke ausgedacht und eine sehr einprägsame Marke für einen Türstopper und ist dann auf Amazon gestartet und hatte auch die ganzen Kategorie-Listings überall getoppt und so und war Nummer 1 überall, also nicht natürlich Amazon-weit, aber in den wichtigen Kategorien. Und das hat eben einen Wettbewerber auf den Plan gerufen, der sich dann diese Marke gesichert hat, hat dann nach Eintragung der Marke das Angebot unseres Mandanten eben dann als Markenverletzung gemeldet. Amazon hat dann das ursprünglich erste Listing gesperrt und dann kam auch noch eine Abmahnung rein wegen Markenverletzung und so. dann muss man einfach abwägen, was sind jetzt die Optionen. Ja, also man kann gegen so jemanden auch vorgehen und sagen, hier, das ist eine sogenannte bösgläubige Markenanmeldung. Also die Marke wurde rein in Behinderungsabsicht angemeldet. Dann kann die nämlich gelöscht werden. Dann ist das auch unlauter. Dann kann man auch wegen UWG vorgehen. Und all das, aber das ist unsicher, denn der andere hat auch darunter angeboten und dann handelt er vielleicht nicht mehr rein in Behinderungsabsicht, sondern eben auch in Gewinnerzielungsabsicht und dann ist es vielleicht gar nicht so hundertprozentig sicher, dass man damit erfolgreich ist und so ein Verfahren dauert halt vielleicht auch 1-2 Jahre in der ersten Instanz und kostet auch richtig viele 1.000 Euro und so. Deswegen ja, war dann in dem Fall die Entscheidung für den Seller, der gerade noch am Anfang stand, das kann ich gerade gar nicht leisten. Ja, erstens habe ich die Zeit nicht, über ein Jahr oder so oder zu warten auf die erste Instanz und wer weiß, ob es dann noch in die zweite Instanz geht und habe auch die Kohle nicht, die ich da rein investieren möchte. Also hat er sich dann einen neuen Namen ausgesucht, ja, und dann haben wir uns irgendwie mit der Gegenseite geeinigt, hier hör zu, du bist ja nicht ganz fair, denn wir hatten ja den Namen zuerst, das weißt du ja auch selbst, wollen wir es einfach gut sein lassen und so und dann, ja, haben wir einfach gesagt, Schwamm drüber, jeder geht seines Weges und wir finden eine neue Marke. Aber das ist echt ärgerlich, ja. Man kann dann natürlich auch Gewinner sein und seine Rechte durchsetzen, aber um welchen Preis, ne? Einmal Zeit und Geld. Deswegen, das ist wirklich ein minimaler Aufwand, die Marke erstmal anzumelden. Kann ich nur jedem empfehlen, erst recherchieren, zu gucken, was gibt's für ähnliche ältere Marken, wenn denn frei ist, oder recherchieren zu lassen, wenn man eben noch mehr Sicherheit haben möchte, dass dann ein Anwalt seinen Kopf hinhält und dann anmelden oder anmelden lassen, eben mit den verschiedenen Vor- und Nachteilen und dann erst in den Markt. Ja.
Okay. Ich sehe schon viele vor meinem geistigen Auge, die jetzt gerade ihr Notizbuch zücken oder ihre To-Do-Liste und sich das reinschreiben, dringend Marke anmelden. Ich habe, ich muss zugeben, in meiner ganz, ganz Anfangszeit bin ich tatsächlich auch rausgegangen, bevor ich die Marke angemeldet hatte. In den letzten Jahren habe ich es aber genau andersrum gemacht, also insofern alles gut, aber ich weiß auch von vielen, die da erstmal schnell auf den Markt gehen. Aber ja, guter Tipp, Marke anmelden. Zum Schluss, wir kommen langsam zum Ende, also du hast einen unglaublichen Content schon geliefert hier, aber was wärst du für ein Experte, wenn du nur YouTube machen würdest? Macht ja jeder. Heute setzt man sich mit Büchern ab. Das heißt, die richtigen Experten, die schreiben wieder Bücher, wie es immer schon war, und packen dort ihr ganzes Wissen rein. Und Rolf, das machst du auch gerade. Du schreibst ein Buch oder hast eigentlich schon fast fertig geschrieben ein Buch. Und witzigerweise gab es für dieses Buch natürlich, wie für alle anderen Produkte auch, einen Namensfindungsprozess, den du so halb öffentlich gemacht hast und in Facebook gepostet hast. Dann habe ich zwischen Tür und Angel meinen Vorschlag drunter geschrieben und bin jetzt ziemlich dankbar, dass tatsächlich, wenn ich mich nicht irre, mein Vorschlag tatsächlich jetzt der Buchtitel wird. Stell doch mal dein Buch vor, was machst du da?
Ja, genau. Also da habe ich über 100 Kommentare gehabt unter dem Post auf Facebook. Also echt ein super wertvoller Input von sehr vielen. Also vielen Dank, wenn ihr zuhört. Das war echt extrem hilfreich in diesem Titelfindungsprozess. Ja, ich will ein Buch rausbringen, wo ich, das gibt's eben, glaube ich, gerade noch nicht, ein Buch, wo man in einfacher Sprache auf, sagen wir mal, 200, 250 Seiten oder so, schön zusammengefasst, kompakt und einfach mal das ganze Thema Marken aufbereitet, ohne Paragraphen, ohne juristische Fachsprache, eben leicht verständlich runtergeschrieben, leicht snackable, konsumierbar und danach eben einfach als Unternehmer bessere, informiertere Entscheidungen treffen kann einfach, ja, und auch mal seine Optionen einfach kennt und weiß, wie teuer die Sachen so sind und die einzelnen Optionen und einfach besser entscheiden kann und dann eben dadurch vielleicht auch erfolgreicher ist. Da gab es verschiedene Kandidaten, die dann echt gut abgeschnitten haben. Also einer war Markenkompass oder so. Aber dann haben wir eben festgestellt, das war eben ein anderer Amazon-Power-Seller hier oder jedenfalls Power-User, und der dann angemerkt hatte, ja, nee, ist schon besetzt, so in der Marketingwelt gibt es da den Markenkompass, der wird schon länger rausgegeben und so. Das gibt's also schon, so ein Buch, ja, also das war da nicht so gut. Und dann gab es eben auch andere Kandidaten, die auch ziemlich gut waren, aber da gab es immer irgendwelche Vor- und Nachteile. Und du hast vorgeschlagen, Marken.recht.einfach. Punkt, ja. Und damit war klar, es geht um Markenrecht. Also das war ein wichtiger Einwand unter vielen der Kandidaten, dass ich ja nicht einfach generell über Marken spreche, also auch über das Branding und Marketing und so und Markenführung und Aufbau. Das ist ja gar nicht meine Kernkompetenz, sondern eben hauptsächlich über Markenrecht da schreibe. Also es musste aus dem Titel klar werden, dass es um Markenrecht geht, aber Markenrecht als solches ist ja ein ziemlich langweilig. Deswegen fand ich Marken.recht.einfach. super, weil einmal alle wissen, es geht um Markenrecht und es ist einfach und kompakt dargestellt. Das war so alles kondensiert, was ich haben wollte und auch noch so ganz schick vom Titel, fand ich. Also genau, deswegen habe ich mich jetzt mal dafür entschieden und vielen Dank, dass ich das so einsetzen darf.
Ja, klasse. Ja, ich freue mich ja. Das ist ja, ja. Super, wenn aus so einer Stufen Facebook so herab als eine Gaudi-Plattform, aber ganz ehrlich, wenn da sowas dabei rauskommt, dass man dann tatsächlich so einen Nutzen in der realen Welt hat, wunderbar. Du vermarktest das Buch natürlich so richtig wie ein Produkt. Das heißt, es gibt sogar eine Buch-Webseite und die heißt... Wie?
Dasmarkenbuch.de, ganz wenig prätentiös. Ne?
Das heißt, wenn du jetzt
dasmarkenbuch.de,
genau, als Zuhörer sogar jetzt beim Autofahren bist und dir nichts notieren oder so oder sonst was kannst, dasmarkenbuch.de, das kann sich, glaube ich, jetzt jeder sogar beim Autofahren merken. Und da kann man dann Infos über das Buch beziehen, sich eintragen oder was auch immer. Und da geht es nur um dieses Buch von Rolf. Und auch wenn ich es jetzt noch nicht kenne, nicht gelesen habe, ich bin mir sicher, es wird richtig gut. Ich freue mich schon drauf und ich glaube, das war auch eine sehr, sehr runde Sendung zum Thema Markenrecht und auch ein bisschen Patentrecht drin, Design und Wahnsinn. Ein unglaublich guter Content von dir, Rolf. Ich bin echt dankbar, dass ich dich in der Sendung haben durfte und ich hoffe, dass du da draußen das auch so siehst. Gib gerne Feedback auf allen möglichen Kanälen, Facebook und Webseite und sonst was. Und Rolf ist natürlich mit allen möglichen anderen Präsenzen noch verlinkt in den Shownotes. Du hast aber natürlich das letzte Wort als Gast hier in der Sendung, Rolf.
Ja, Bernhard, ich will mich einfach bei dir bedanken, dass du mich da deinem Publikum vorgestellt hast. Ich bin da sehr gerne bei dir gewesen. Wir haben uns ja schon oft über Marken und Branding und ja, wie man Marken erfolgreich macht, unterhalten. Da haben wir uns auch schon viel befruchtet, jedenfalls aus meiner Sicht. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Klasse. Dann danke an alle Zuhörer und bis bald. Und bis bald, Rolf. Tschüss.
Tschüss.